What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute habe ich Jan König, Gründer und Geschäftsführer der, ja, kann man sagen, noch jungen Agentur Oderlein in meinem Podcast eingeladen. Wir sprechen über die Zukunft des Marketings, Erwartungen der Gen Z, das Zusammenspiel von Content und Media und die Zusammenarbeit im Oderlein Squad. Habe ich nämlich von der Website gelesen, fand ich sehr schön den Begriff. Lieber Jan, wie schön, dass wir uns heute persönlich treffen. Du am Rande der OMR so einen einstündigen Slot
das ist für schön, unseren hier bei Podcast dir. So ruhig,
ja. eingeschoben hast. Ich wollte gerade sagen, nach 70.000 Menschen, die du getroffen hast, ist es jetzt nur der eine bin ich es und sind wir zu zweit hier in einem wunderbaren Raum im Spaces.
Ist ganz angenehm hier bei dir. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, total gern. Ich freue mich, denn bisher hatten wir ja eigentlich nur so eine Art Videocall und Social Media Bekanntschaft.
LinkedIn Connection.
Ja. LinkedIn Connection, ne, wie man das heute so macht. Haben uns fröhlich hin und her geschrieben und jetzt sehen wir uns mal live. Und sprechen über unglaublich spannende Themen. Bevor wir einsteigen, ein ganz kleiner Blick, das mache ich ja immer bei meinen geladenen Gästen, so ein kleiner Blick auf den bisherigen Werdegang, den Lebenslauf. Bei dir, das fand ich total spannend. Ich habe nämlich ganz, ganz, ganz wenige Menschen, eigentlich noch niemanden hier gehabt, der eigentlich seinen Ursprung in der Media-Agenturen-Welt hatte, um dann so rüber zu sliden in den Content-Bereich. Bei dir ist das genauso und das finde ich ganz schön, dass du eben diese beiden Seiten auch vereinst. Du hast deine Karriere bei der Mediacom gestartet, wo du ganz klassisch digitale Mediaplanung gelernt hast.
Banner,
ja. Banner. Und du hast so sympathisch, das fand ich so nett, in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, ich war da einfach so ein totaler Underperformer. Es hat für mich gar nicht hingehauen. Ich war da nicht sichtbar. Ich konnte mich nicht beweisen und deswegen bin ich da dann auch schnell wieder raus. Ja. Du bist dann zu MEC, das ist eine Group M-Schwester, um da Mercedes-Benz zu machen. Da ging es aber schnell nicht mehr nur um Media, sondern um Themen wie Fashion Week, Fußball, Content eben. Und wie soll ich sagen, das ganze Media-Thema, das lief eigentlich nur noch nebenbei. Tja, wie das in Agenturen so ist, der Kunde wurde verloren, Mercedes-Benz ging über die Wupper, Vodafone kam. Ihr habt dann ab 2014 war das, glaube ich, ganz früh angefangen, auch mit Bloggern und Influencern zu arbeiten, eben dem Content-Thema treu geworden, da hattest du ja Blut geleckt. Und innerhalb der Group M habt ihr dann immer mehr Leute in den Non-Media-Bereich auch gesourced. Und mit 30 warst du dann Geschäftsführer von Wavemaker. Und hast dann aber gemerkt, und auch das finde ich sympathisch, das kann ich so nachempfinden, so fühlen, dass du gesagt hast, im Mediageschäft ist Media immer King. Und egal, wie zukunftsfähig du vielleicht aus einer Nische heraus wächst und dich entwickelst, Content oder die, du hast es gesagt, die Content-Kasper, sind halt die Content-Kasper.
Immer nur das i-Tüpfelchen auf dem Mediaplan. Ja.
Genau, und das heißt, du hattest so früh die Erkenntnis, okay, im Media-Business Content zu machen, das wird mich nicht glücklich machen langfristig. Hast dann vor 2 Jahren, und ich glaube, das war ja so ziemlich knapp, kurz vor Ausbruch der Pandemie, hast du Oderlein gegründet.
Zusammen mit Nico und Marin.
Ich wollte gerade sagen, nicht alleine, sondern zusammen mit Marin und Nico. Die kanntest du, glaube ich, auch aus deiner Group M-Zeit. Ich weiß nicht, MEC oder wo?
Ja, beide bei MEC und dann Wavemaker, das ist ja die gemeinsame Agentur gewesen.
Genau. Ja, genau. Also mit den beiden zusammen hast du dann die Content, Digital, Media, du wirst das gleich erklären.
Call it.
Also Call it Agentur oder Agency Squad oder was auch immer. Oderlein gegründet. Da betreut ihr jetzt seit 2 Jahren mit mittlerweile einem Team aus 13 Leuten. Also auch toll gewachsen in den letzten Monaten. Kunden wie GoDaddy, Vodafone, Aldi Süd, Parship, Jack Wolfskin und sagt man ENBW oder NBW?
NBW ist richtig.
NBW ist richtig. Guck mal, habe ich wieder was
gehört. Aber ich glaube, jeder versteht beides.
Ja, verstehen wir, oder? Okay. Und ich mal gestartet, jetzt sind wir nämlich durch mit dem Lebenslauf. Also du bist noch so jung und trotzdem schon viel zu erzählen im Lebenslauf. Ich starte mal mit dem Intro. Und es gibt ja von der W&V einen ganz wunderbaren Adventskalender. Der ist ja schon eine Weile her, der war im Dezember. Aber Jan Bechler, mit dem ich übrigens gemeinsam aufs Gymnasium gegangen bin.
Wie schön ist das denn?
Genau. Wusste ich gar nicht. Der hat in dem W&V Adventskalender ein Türchen für Oderlein gemacht.
Das war ganz süß, Überraschung.
Gemacht.
Das war echt schön.
Total nett. Und er hat, finde ich, auch sehr sympathisch geschrieben und euch als spannendste Agenturgründung der letzten 2 Jahre bezeichnet. Was ist bei euch anders? Warum ist das spannend und warum habt ihr geglaubt, bei über 30.000 Agenturen in Deutschland
braucht
es noch eine, fehlt genau dieser Typ, nämlich Oderlein?
Ja, also ich glaube, erstmal danke für das Intro, das war ganz nett, schön formuliert alles. Ich glaube, dass dadurch, dass wir diese diese Media-Historie mitbringen, diese Media-Background mitbringen, waren wir ganz oft auf der Frustrationsseite und haben ganz oft erlebt, wie Dinge nicht funktionieren in den Prozessen von Kreativagenturen zu Mediaagenturen mit den Digitalplayern, die dazwischen sitzen und noch die Social Media Agentur, die dazwischen sitzt. Und dadurch, dass wir so oft frustriert waren und das Gefühl hatten, das muss anders gehen, das muss besser gehen, das muss näher an Kunden gehen, das muss in der Umsetzung auch einfach end-to-end funktionieren und nicht immer mit so 27 Agenturen, die man als Kunde steuern muss. Mhm. Und das haben wir am Anfang ein paar Leuten erzählt, dass wir das machen wollen, und dann war das Feedback sehr gut da drauf. Und dann hatten wir mit GoDaddy und Vodafone noch zwei Startkunden direkt am Start und den Media-Background haben und immer verzweifelt waren, weil wir immer TV-Spots bekommen haben, die aber im Digitalen keiner sehen will, haben wir dann gesagt, wir gründen das. Und Marin als Stratege damals bei MEC gewesen, mhm, hat 200 Media-Pitches geschrieben, hat immer die besten Geschichten geschrieben, also unfassbar. Marins Brain ist so viel wert. Nico und ich, wir haben ganz, ganz viele Projekte durch zusammen gerockt, mhm, und Kunden betreut. Und so haben wir uns dazu entschieden, das zu tun. Natürlich in einer schweren Zeit, weil am 1.1. sah noch alles super aus. Mhm. Und dann wurde es ein bisschen hakelig mit Corona natürlich. Das war für uns nicht einfach, der Start.
Das glaube ich. Ich habe das letztens nachgelesen, W&V macht doch immer diesen Club 5. Und da habe ich damals, das war nämlich im Januar 2020, gesagt, dieses Virus aus China.
Ja, das war damals, wie wir darüber geredet haben.
Genau, so haben wir darüber gesprochen. Aber. Und genau in der Zeit habt ihr dann gegründet.
Ne? Ja,
sehr krass.
Das war wirklich so, dass wir den ersten Auftrag mit GoDaddy hatten, wo wir Philipp Westermeier, sein erster Influencer-Auftrag war das ja damals, und Bonnie Strange und Echo Fresh haben wir ja gedreht, haben an 3 Tagen 6 Startups besucht, das waren die 6 Folgen vom ersten Go-Team, und das haben wir wirklich am letzten Tag vor dem Lockdown, haben wir die letzte Folge abgedreht, und dann Philipp war schon am Telefonieren, weil Virus und Messe, da hatten wir Glück, ne, weil das war schon wichtig für uns, so den ersten Step auch in den Markt zu bekommen, weil das Go-Team ist genau das, was wir verkörpern. Ne? Also das war für uns ein guter, wichtiger erster Schritt.
Das ist das Format, was ihr, oder genau, die Plattform, die ihr für GoDaddy gemacht habt?
Genau. Können wir gleich noch gerne tiefer drüber reden. Aber das war für uns sehr, sehr wichtig, zum Start was zu haben, was vorzuzeigen können. Das war, glaube ich, echt key. Mhm.
Glaube ich, ja, sonst bleibt man in so einem Ankündigungs-Fachmedienjournalismus.
Schreibst nur PowerPoint-Charts und keiner sieht das, was du tust und warum du was auch anders machst, weil das war ja auch die Frage. Ne? Also was machen wir anders? Ich glaube, das war für uns ein sehr, sehr guter Start. Dann wurde es natürlich erstmal low, wir haben uns keine Gelder bezahlt im März, April und so. Also das war schon nicht so easy, weil auch alle ja alles gestoppt haben. Ihr habt es ja auch wahrscheinlich gemerkt. Ja. Und dann waren zwei Monate alles still. Da haben wir wirklich dann, ich saß dran und habe dann aus Stock-Footage für Michelin und Vodafone Filme gemacht. So, we stay at home war dann die Botschaft, ja. Und also wir haben Sachen gemacht, die wir eigentlich nicht machen wollten, aber wir mussten uns ja irgendwo hin entwickeln, weil nur rumsitzen und Däumchen drehen war auch nicht gut. Deswegen, das war schon wild am Anfang.
Glaube ich. Und du hast ja gesagt, also euch hat eigentlich ganz vieles nicht gefallen an der Situation, wie Agenturmodelle auf Kundenseiten laufen. Ne? Also im Sinne von...
Auch mit anderen Agenturen.
Hohe Komplexität, viele Player, viele Abstimmungen. Wenn es gut läuft, Abstimmungen. Wenn es normal bis schlecht läuft.
Mediaagenturen will nie einer reden.
Genau.
Das weißt du. Ne? Also jeder Kreative sagt, Mediaagentur...
Bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich...
Also so habe ich es früher mal empfunden. Ja.
Ah, okay. Also ich verspüre eher ein Bedürfnis, dass man viel mehr miteinander spricht, aber ich habe das Gefühl, man spricht nicht dieselbe Sprache und hat nicht für dieselben Themen die Leidenschaft.
Das stimmt, absolut. Aber es braucht ja, ne? Also egal wie gut die Kreation ist, wenn es am Ende keiner sieht, ist schlecht.
Ja, absolut. Also das heißt, du, der Fokus lag vor allem auf dieser, ja, wie sagt man so schön, irgendwie One-Stop-Shop-Lösung.
Genau.
Also zu sagen, wir denken das tatsächlich ganzheitlich für euch. Wir sind, ich meine, ich habe es vorhin gesagt, ihr seid 13 Leute.
Ja.
Natürlich könnt ihr das nicht alles selber, aber ihr könnt es denken für Marken. Ihr habt einen modernen Blick auf Marketing und was es dafür braucht. Und dann holt ihr euch im Sinne eines agilen Squads eben die Leute dazu, die euch dann bei der Execution helfen.
Genau. Für uns ist Marketing so ein bisschen Orchester und wir sind die Dirigenten. Es gibt viele Instrumente im Marketing und ganz wichtige Instrumente, die für besondere Stücke ganz entscheidend sind. Und wir wissen genau, wen wir brauchen für welches Stück. Mal ist es die Filmproduktion, mal ist es die Influencer-Marketing-Agentur, mal ist es jemand, der Freelance-Media einbucht, weil wir auch nicht selber einbuchen, sondern wir sind eigentlich so ein bisschen Generalunternehmer in der Mitte, der Dirigent fürs Orchester und schreiben das Stück am Anfang und stellen dann sicher, dass das Stück auch beim Kunden ankommt, weil das ist auch das, was ich sehr oft erlebt habe, ist, dass gerade auch durch die Silos, die auch in Agenturen bestehen, gibt's ja ganz oft Übergaben in neue Hände vom Strategen zum Kreativen zum Account Manager und der Account Manager reden wir mit dem Kunden, aber das wollten wir auch auflösen und deswegen gibt's bei uns Leads und die machen von Strategie Insights bis Produktion Influencer bis Media alles und bleiben.
Das heißt, ihr seid, also jeder Einzelne bei euch ist letztlich ein Generalist, klar, mit einer spezifischen Heimat, aus der er oder sie kommt, aber schon eher mit diesem Ansatz, es gibt so einen Begriff T-Shape Profiles.
T-Shape Skills, ja. Das finde ich sehr, sehr, sehr passend.
Interessant.
Ja.
Ich hatte mit Neil von Play the Hype auch eine Aufnahme, der das, glaube ich, bei denen auch ganz ähnlich handhabt. Ne? Also, dass du im Prinzip in der Lage bist, das alles zu machen, alles zu überblicken.
Genau.
Gut, klar, natürlich nicht mit dem jeweiligen Super-Spezialisten-Wissen, aber dafür habt ihr dann die Leute, die
Also, ich kann keine Kamera halten, ich will keine Influencer-Verträge aufsetzen, ne? Also all diese Dinge. Und das spielen wir auch immer ganz transparent an unsere Kunden. Und da arbeiten wir halt auch, glaube ich, auf einer anderen Ebene mit unseren Partnern zusammen. Also, Neil hast du angesprochen, Play the Hype, wir machen sehr viel TikTok zusammen, aber auch Agenturen wie Just Add Sugar, die mit denen wir sehr viel produzieren.
Social Content.
Genau, BSP. Also es sind sehr viele Agenturen, mit denen wir sehr, sehr nahe sind und sogar so nah, dass wir zusammen letztes Jahr auf Mallorca mit den Leuten unsere Vacation hatten. Ich glaube auch die Art und Weise, wie wir mit den Agenturen zusammenarbeiten, ist sehr, sehr vertrauenswürdig, aber nicht nur unter uns Agenturen, sondern auch an den Kunden. Wir machen es nicht so, dass wir irgendwie Kohle einsammeln, sondern alle Angebote gehen an den Kunden und der Kunde kann am Ende entscheiden, wer das produzieren soll. Und da leben wir halt auch die Transparenz in Richtung unserer Kunden, weil mal kostet vielleicht eine Videoproduktion bei Team A mehr als bei Team B, aber Team A kann das besser, weil die schon so oft XY produziert haben, dann geben wir die Empfehlung für A, aber das ist alles dem Kunden überlassen. Und
wie findet der Kunde das? Also das ist ja so, manchmal hat man so das Gefühl, der Kunde zuckt so zusammen, der will immer genau das Team kennen, wenn man sich vorstellt, will genau wissen, wer ist was und man muss dann Freelancer kennzeichnen und so. Das ist ja noch so ein bisschen die die Welt, in der wir ganz häufig stecken. Jetzt ist das bei euch sehr viel losgelöster, ne? Es ist, ist eben kollektiv, so schreibt ihr ja auf der Website. Wie reagieren die Kunden darauf?
Also ich glaube, jeder, der mit uns arbeitet, weiß, glaube ich, worauf er sich einlässt und weiß, dass das, was er am Ende bekommt, aus ganz vielen Händen geschnitzt wird. Nicht nur aus uns, sondern aus all unseren Partnern, die wir für dieses Projekt auch brauchen. Und genau den Begriff T-Shape, den du zusammensetzt. Es gibt 6, 7 Ts, die ja einen Kreis bilden und dann berühren sich alle Ts und der Kunde ist genauso ein T. Und wir fordern von unseren Kunden, dass sie mitmachen, dass sie dabei sind, dass sie Teil des Prozesses sind. Und dadurch, dass wir das so transparent leben und auch immer nach außen kommunizieren, weiß, glaube ich, jeder, der bei uns irgendwie anklopft, dass das so bei uns läuft.
Das finde ich spannend, dass du sagst, auch der Kunde ist Teil eures Prozesses, also ne, Co-Creation, häufig diskutiert.
Ja.
Ich glaube, bei vielen Agenturen immer noch so das spontane Zusammenzucken, wenn man denkt, um Gottes Willen, unsere ganzen schönen Prozesse und normalerweise gib einfach das Briefing und wir melden uns.
Briefings hassen wir, ne?
Also okay. Wir erzähl mal, aber wie integriert ihr den Kunden? Welche Rolle spielt er konkret in euren Projekten? Wie schafft ihr das, dass es sich eben als gemeinsames Projekt auch anfühlt?
Ja. Also wir haben einen Chart, wo drauf steht, we don't want your briefing, we want your problems. Also wir wollen drüber reden, was tust du, wie machst du momentan Kommunikation und dann wollen wir drüber reden, ob das überhaupt so richtig ist und grundsätzliche Fragen zu stellen. Ja? Also bei null wieder anzufangen, weißes Blatt Papier zu nehmen und zu sagen, okay, wie würden wir es aufbauen und wie würden wir das ganze System drumherum bauen? Und ich glaube, das ist auch das, was uns ausmacht, immer wieder warum zu fragen, warum machst du das denn so? Und warum machst du denn einen TV-Spot, wenn du ein Produkt hast, was das ganze Jahr über keine Saisonalität hast? Wann weißt du, wann du den TV-Spot überspielen musst? Woher weißt du, dass die Journey nicht 2 Wochen später bei einem Kunden anfängt? Solche Fragen stellen wir und dann sind wir unangenehm. Also ein Case, wo wir am Anfang waren, ist ja auch Jack Wolfskin, haben wir gerade auch einen Preis mitgewonnen. Die ersten Meetings waren sehr der Realität ins Auge blickend, ja, weil die Marke hat gelitten über Distribution. Wenn man sich irgendwie Sinusmilieus anguckt, alles war unten links in Plus und oben rechts hat man nur verloren und da willst du eigentlich sein, wenn du als Marke wachsen willst. Und das ist erstmal so ein Reality-Check. Aber dann reflektiert, brauchte man vielleicht ein bisschen das zu verarbeiten. Und dann aber gesagt, okay, jetzt aber Vollgas nach vorne auf die junge Zielgruppe und das embracen. Ne? Und ich glaube, gerade Gen Z ist total offen, Marken wieder in den Arm zu nehmen, wenn sie sich halt auch selber nicht so ganz so ernst nehmen. Und wenn wir unser Community-Management auf TikTok bei Jakubowski angucken, dann ist das einfach sehr auf Augenhöhe und auf einmal kann man eine junge Zielgruppe, wo es immer nur die Lehrer-Brand war oder das haben meine Eltern getragen, würde ich niemals tragen, ganz schnell für sich gewinnen. Und das macht einfach extrem Spaß, was zu beobachten und dann zu sehen, wie das auch wirklich so Impact hat auf Käuferschaft, aber auch auf Gen Z-Rankings und Markenbekanntheit in Gen Z und Co., wie schnell das dann auch doch irgendwie geht.
Mhm. Auf Gen Z kommen wir gleich auch nochmal. Sag nochmal, also ne, verstanden, wir wollen nicht euer Briefing, wir wollen euer Problem. Das heißt am Anfang eher eine Art Workshop, Austausch, Diskussion.
Ganz viele Fragen, ja.
Ganz viele Fragen, immer wieder warum. Im Laufe des Prozesses gibt's dann, also arbeitet ihr viel mit, ich sag jetzt mal Schulterblicken oder tatsächlich kleineren Sprints, wo ihr auch gemeinsam mit dem Kunden dann Dinge entwickelt, Thesen spielt, ich sag mal, dann über Plattformen diskutiert er ja viel, also auch da wirklich mit den Kunden arbeitet oder eher sagt, hey, das sind unsere Gedanken, wollten wir euch zeigen, fein für euch oder nochmal anders?
Ich glaube, was ein Unterschied ist, so wie wir, wie ich auch früher gearbeitet habe, ist, dass es nie diesen Prozess im Sinne von, das wird dann delivered und dann ist es fertig, so Pitch-Prozess. Mhm. Ne? Also wir machen Sprints, nennt es aber irgendwie nicht Sprints, aber eigentlich sind es Sprints. Wir haben viele Check-ins, aber es ist auch Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Wenn wir, wo wir uns jetzt gerade sehr rein entwickeln, ist Markenrepositionierung im digitalen Raum, weil Marken heute noch sehr oft repositioniert werden, wie man das halt früher so gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch in der Markenpositionierung eine viel, viel digitalere Ausrichtung braucht, dann ist das ein Prozess, der sehr intensiv ist. Wenn wir eine TikTok-Kampagne an den Start bringen, dann ist hier sind die Creator, let's go. Also das ist halt sehr klar, unterschiedlich. Ne? Also,
ihr habt ja auch eure Strategin mit in die Geschäftsführung aufgenommen. Ist die beste, das ist ja, glaube ich, auch so der Punkt, irgendwie zu sagen, Markenpositionierung. Ich habe eben aufgehorcht, als du gesagt hast, im digitalen Raum. Also das heißt, aus eurer Sicht
Welt,
sind,
für die heutige Welt.
Genau, also sind Positionierungsprozesse für Marken andere, mit dem Blick, also spielst du so ein bisschen auf Internet 3.0 und sozusagen das Culture-Thema an oder was schwingt
das mit? Genau, Culture-Thema. Ja. Ja, also der Prozess bei uns ist ja immer Consumer Insight. Was können wir finden in der Kultur der Gen Z oder in der Zielgruppe vom Kunden? Was können wir finden, wo die bekannten zwei Kreise überlappen? Ja, also Brand und Zielgruppen-Insight. Weil nur wenn du das schaffst und das auch in deiner Marken-DNA verankerst und das geht dann sehr tief in Kultur rein, nur dann schaffst du das, wenn das in der DNA der Marke auch drin ist, dazu auch Content-Sprungbretter zu bauen. Weil wenn du nur deine Marke und da redest du über dein Produkt und wie cool dein Produkt ist und heute ja auch nachhaltig Produkt und so, und das ist alles auch richtig. Aber um Kommunikation heute zu machen, braucht es halt nicht nur dich, sondern auch deine Zielgruppe. Und deswegen stellen wir uns immer die Frage, was kann die Subkultur, die Kultur sein, auf der man aufsetzen kann, die Teil deiner Marke auch werden muss. Und das ist sehr schwerer Prozess für viele Marken, weil es war immer sehr, was mache ich als Marke?
Senderprinzip.
Ja, absolut.
Genau.
Produktvorteilsbotschaften senden. Und es war sehr selten, dass man sich so intensiv mit seiner Zielgruppe auch auseinandergesetzt hat und das auch in seiner DNA verankert hat. Deswegen ist das etwas, wo Alina ganz speziell jetzt gerade unfassbare Arbeit macht, aber auch Pionierarbeit macht, weil so hat das noch nie einer so richtig angegangen. Und das sind halt natürlich Prozesse, die dauern 3 bis 6 Monate. Mhm. Deswegen, ich glaube, deswegen ist das so abwechslungsreich bei uns zu arbeiten, weil es gibt halt von wir machen ein YouTube-Format zu wir machen eine TikTok-Kampagne zu wir machen eine digitale Markenrepositionierung. Ganz viel zu tun bei uns.
Macht ihr denn, weil wir haben jetzt ein paar Mal schon Gen Z gesagt, habt ihr einen Fokus in euren Themen, in euren Projekten, auch in den Fragestellungen, mit denen die Kunden auf euch zukommen, in Bezug auf diese spezielle Generation?
Nee, also kein Fokus. Mhm. Philipp Westermeier hat uns irgendwo vorgestellt als B2B-Agentur, weil wir GoDaddy und Vodafone B2B gemacht haben.
Das ist lustig, also, aber dafür habt ihr dann nachher in seinem OMR-Whitepaper was zum Thema Gen Z
genau. Aber ich glaube, dass uns die Probleme egal sind, aber wir wollen die Probleme verstehen und dann die Zielgruppen erobern. GoDaddy ist ja auch kein Gen Z-Case, sondern das ist ein Content-Case. Aber klar, die größte Herausforderung von Marken in dieser Zeit sind natürlich junge Zielgruppen. Wie erreiche ich die? Weil das Game halt so anders ist. Also
Lass uns da mal reingehen. Was ist an dem Game anders? Also was funktioniert anders? Du hast ja vorhin auch gesagt, ne, ich brauche nicht immer ein TVC fürs Digitale. Was ist der konkrete?
Ja, das Wichtigste, die Antwort, das Wichtigste zu verstehen als Marke ist Bullshit-Filter. Mentaler Space, ja, also wir wurden alle gemarketet, seit wir Babys sind. Wir wissen, was Werbung ist, wir verstehen das, wir wissen, wenn da oben Sponsored steht. Ich glaube, wir Marketeers haben oft noch das Problem, dass wir die Konsumenten ein bisschen unterschätzen, was sie alles checken, ja, auch Editorials und so. Also das checkt da draußen schon echt jeder. Also Mental Space, aber dann auch technischer Space, Adblocker, wie erreiche ich Menschen überhaupt? Netto-Reichweite, TV, junge Zielgruppe versus digital, was kann ich überhaupt, wie erreiche ich sie überhaupt? Und ich sag mal, bei fast allen Brands, mit denen wir arbeiten, ist es ja nun mal so, dass die junge Zielgruppe mindestens einen Teil von der Zielgruppe ausmacht, die sie erreichen wollen. Und dann muss man sich immer die Frage stellen, das Game im Digitalen ist ein anderes als im TV. Und was wir unseren Kunden immer mitgeben, ist, dass das digitale Game, Content, Consumer Insight, daraus Content produzieren, im TV auch funktioniert. Der TV-Spot aber nicht im Digitalen funktioniert. Deswegen ist es logischer, deswegen auch digitale Markenrepositionierung, hinzugehen und zu sagen, ich entwickle erst für digital, ich entwickle erst aus dem Konsumenten und stretche das dann gerne in den TV-Spot oder in ein Out-of-Home-Plakat oder in Print. Wir haben schon Printanzeigen für die Tonys gemacht, weil es um die Großeltern ging. Der Kanal ist egal. Aber am Ende ist es einfacher, die digitale Absprungbasis zu finden und dann in andere Kanäle zu distribuieren, als mit dem TV-Spot anzufangen und nach 6 Wochen zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt? Oder im Digitalen will keiner meinen TV-Spot sehen und der hat eine Average Viewtime von 1,35 Sekunden. Da kommt meine Botschaft nicht so an.
Glaubst du denn, dass, ich kenne viele Agenturen, die sagen, ne, wir produzieren schon lange keine TVCs mehr, sondern wir machen natürlich Bewegtbild, weil es mit die emotionalste Form ist, Menschen irgendwie mit Menschen in Verbindung zu treten, sie zu berühren, emotional sein zu können. Das aber Digital First konzipiert, also auch im Sinne von welche Cutdowns, für welche Formate, so dass du eben schon, ich sag mal, von der Storyline her das so darauf abstimmst, dass es im digitalen Raum funktioniert und du, ich sag mal, nach Sekunde 1 hast du ein Branding, hast du irgendwas, was hookt.
Verstanden, also, was der Benefit des Produkts ist.
Mittlerweile geht ja die Bewegtbildproduktion auch sehr stark dahin und natürlich kannst du dann in der Long Version sagen oder machst einen 15 oder einen 30 Sekunden, dann kann es auch ein TVC sein,
aber
je nachdem. Was ist da für dich noch der Unterschied?
Also das Wichtigste ist, dass ich hasse das Wort Cutdowns, ne? Weil Cutdowns heißt schon direkt, dass man von etwas was runterschneidet und dann ist es für digital. Und das ist schon so, damit wollen wir gar nicht anfangen, sondern wir wollen eigentlich eher, okay, wie können wir eigentlich Content produzieren, der die Zielgruppe erreicht. Und der kann Longform sein, der kann aber auch nur 6 Sekunden sein. Aber der muss halt irgendwas transportieren, was die Zielgruppe sehen will, weil ansonsten wischt sie mich weg. Ja? Also sonst gibt sie mich, sonst wischt sie mich weg. Und deswegen glaube ich, dass halt ein TVC, gerade wenn man über klassische Kampagnen spricht, die immer 6 Wochen gehen. Warum gehen die eigentlich 6 Wochen? Weiß das eigentlich irgendwer? Warum haben die immer 100 GRPs? Also all diese Fragen. Da starten wir eigentlich lieber mit, eigentlich brauchst du anderes Marketing. Und bei GoDaddy war genau die Frage. Die haben angefangen mit einem TV-Spot und haben dann einen Peak gehabt in ihrer Markenbekanntheit, im Februar damals. Und dann war danach, 2 Monate später, die Markenbekanntheit wäre genau da, wo sie vorher war. Und genau das ist das Problem. Und deswegen sagen wir, bau eher Plattform. Und bei Plattform meinen wir jetzt nicht Medienplattform, also Facebook, sondern sei wie ein Creator. Und bau Content, der eher als Format funktioniert. Also bei Aldi Süd beispielsweise haben wir das Format wie ein Gourmet, was dann halt alle 2 Wochen droppt. Beim Go-Team droppt einmal alle 1,5 Monate eine neue Folge. Stefanie Giesinger, Ann-Kathrin Schmitz und Melanie Kiebach ein Startup besuchen.
Und droppen heißt, also erzähl mal ganz kurz, ne, wenn Publisher Marken, sein, ja. Plattformen, Publisher, Content-Creator werden oder wie welche agieren, dann sprichst du von, also ich sag jetzt mal so Brand- oder Content-Serials, die einfach, also serielle Content-Formate, die immer wieder auftauchen, die aber nicht auf einer bestimmten Plattform gedacht sind, sondern die dann über die relevanten Kanäle in der Darreichungsform ausgespielt
werden. Genau.
Muss aber nicht owned sein, paid logischerweise.
Owned gehört dazu, earned gehört genauso dazu, weil man die Influencer, wenn die dabei sind, auch noch dazu bringt, aber paid natürlich auch. Und wir versuchen, wenn wir solche Plattformen bauen, immer paid von Anfang an mitzudenken und immer in einer Schere von 1 zu 5 zu haben. Also 1 für Produktion und Influencer und 5 für Media. Mhm. Und je nachdem, was wir dann übrig bleibt in Produktion, muss man die Produktion anpassen. Und wir haben gerade im Vorgespräch auch kurz gesprochen, das kann dann halt nicht 250.000 Euro pro Folge kosten, wenn wir davon 8 im Jahr produzieren, sondern da muss man 2 Startups an einem Tag besuchen, weil Stefanie Giesinger kostet am Tag auch Geld, ja, und Videoproduktion kostet auch Geld. Und man muss das System halt komplett umbauen, wenn man das so machen möchte. Ich sage gar nicht, dass das immer das Richtige ist. Wir haben auch schon TVC-artige Produktionen gemacht für Nutribullet mit Echo. Aber da war das Ziel halt ein anderes. Ich komme in den Markt, brauche direkt Awareness und braucht die jetzt sofort.
Okay. Ich glaube, das ist auch wichtig, ne? Weil so wie du bei Cutdowns zuckst, zuck ich immer bei TVC, weil so Kreativagenturen denken nicht in TVCs, sondern sagen einfach, wir machen ein cooles Bewegtbild, das wir für unterschiedliche Kanäle nutzen. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich, was will man erreichen? Ne? Ist es Awareness, um in gestützte, ungestützte Markenbekanntheit zu gehen und vielleicht aus einer Repositionierung heraus, aus einem Haltungsthema heraus irgendwie eine große Sichtbarkeit zu schaffen mit fetter Reichweite? Oder ist es eben was, wo ich sage, langfristig gesehen baue ich sozusagen mein Markenkapital aus, indem ich nicht nur irgendwie zweimal im Jahr was sende, sondern mit der Zielgruppe in Kontakt trete,
immer wieder.
Mehr Engagement. Ne? Früher war es ja so, wie viele haben mich gesehen? Und jetzt ist ja so die Frage, wer engaged mit mir als Marke? Ne?
Oder Viewtime.
Entwickelt also dann die Marke Engagement, mit schon fast. Ne? Ja. Also es ist ja schon fast so eine Diskussion, dass man sagt, irgendwie Markenführung wird auch Teil der Community
sein. Genau, auch KPIs. Ja, wie messen wir denn den Erfolg? Ne? Wir gucken uns immer Time Spent with Brand an. Das sind KPIs, die für uns wichtig sind. Und dann setzen wir darauf die Marktforschung. Aber genau das, was du sagst, ich glaube, man muss halt immer das Ziel verstehen, wo man hin will, was man braucht. Und dann muss man zurück zum Orchester das richtige Instrument raussuchen, was man eben genau dafür braucht. Und ich sage gar nicht, dass jeder ein Content-Format machen sollte. Aber das ist nun mal diese Wiedererkennung, die dieses Format hat, weil wir auch Audiences bauen. Also erster Kontakt, 25% gesehen, zweiter Kontakt, YouTube, Remarketing, Meta genauso. Wenn du im Digitalen bist und Kampagnen aufsetzen willst und Kommunikation machen willst, empfehle ich dir, das nicht für 6 Wochen zu tun, sondern für einen längeren Zeitraum. Weil dann baust du den Upper Funnel immer weiter auf. Und bei GoDaddy ist es immer so, mit jedem Creative Refresh geht der CPM erstmal wieder runter, weil wir neues Creative haben. Wir erreichen wieder die gleiche Zielgruppe, reminden sie, dass GoDaddy der Nummer 1 Website-Player ist. Danach bekommen sie in Consideration auch wieder Stefanie Giesinger zu sehen. Und im Performance ist dann auch nicht der GoDaddy und irgendein roter Störer drauf, sondern da ist auch Stefanie Giesinger und sagt, bau doch eine Website bei GoDaddy. Oder der Startup ist dort zu sehen. Und diese Full-Funnel-Plattform, immer Online-Kommunikation, ist, glaube ich, mehr gemacht für den digitalen Raum als TVC, als Cutdowns, weil die gehen los und haben Ende. Und dann gehen sie in die Schublade. Und sind gone. Content für einen Friseur ist auch noch nächstes Jahr wichtig, wie man eine Website baut, wenn ich ein Friseur bin. Und deswegen ist auch in SEO da auch Traffic drauf, weil ich mich als Friseur frage, wie baue ich eigentlich eine Website als Friseur? Und dann finden die Leute dich wieder. Und wir machen auch Stunts wie den 5G-Jump, wo einfach Leute von einem Hotel runterspringen. Wir machen auch TV-Spots, wir machen auch Printkampagnen. Aber ich glaube, die DNA ist wirklich dieses, wenn ich digital mache.
Social Content, also
genau,
das tatsächlich im Fokus. Genau. Ja, und interessant finde ich eben den Gedanken zu sagen, Plattform-Content heißt nicht auf einer Plattform-Content, sondern heißt eben die Marke als Plattform, die auf allen Plattformen dieser Welt, zumindest da, wo sinnvoll ist, mit den jeweiligen seriellen Formaten in Erscheinung tritt.
Genau, also Media denken wir dann mit im Sinne von das Aldi Süd wie ein Gourmet-Format läuft nicht nur auf YouTube, sondern läuft genauso auf Instagram, läuft genauso auf TikTok. Der Kanal ist egal. Weil solange es aus dem Konsumenten kommt, interessiert den Konsumenten das überall. Man muss sich nur den Regeln der einzelnen Plattform halt anpassen. Das ist halt wichtig.
Eine Plattform, wo wir jetzt so viel über Plattformen gesprochen haben, jetzt meine ich aber echt eine Plattform, TikTok. Das fand ich interessant. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube schon ein bisschen her, gelesen, dass Pia Performance Media sich mit euch oder ihr euch zusammen getan habt, um ein Joint Venture zu gründen, eine TikTok-only-focused Agency. Ja. Magst du ein bisschen erzählen, wie kam das? Ist das auch so ein bisschen der Group M-Historie, den Kontakten geschuldet? Und habt ihr irgendwann gesagt, die Welt braucht jetzt eine TikTok-Agentur?
Ja. Also erstmal finde ich ja, dass es bemerkenswert ist, wie wenig Agenturen sich dem Thema TikTok zuwenden. Mhm. Das sind 20 Millionen Deutsche auf einer Plattform. Und es gibt, glaube ich, 5 Agenturen, die sich ums Thema TikTok beschäftigen. Mhm. Also es ist schon sehr merkwürdig irgendwie, finde ich, weil wir Deutschen einfach ein bisschen länger brauchen.
Sag mal kurz, welche, also Play the Hype ist mir im Begriff, eure, wie heißt eure?
Fypex ist unsere Servicelösung, komme ich gleich. Mhm. Es gibt noch 3-4 Player, WeCreate ist ein großer Player, TrueMates, Intermate machen sehr viel. Es gibt noch einige Agenturen, aber es ist wirklich klein. Und besonders die Großen bauen auch keine Units. Ja? Also ich lese nicht, große Network-Agentur gründet Unit für TikTok, sondern ich lese eher, gründet Unit für E-Sports. Mhm. Aber TikTok ist doch das, wo 20 Millionen Menschen jeden Tag abhängen und Stunden konsumieren. Und das müssten wir uns doch eigentlich fragen. Also das war schon mal so der Kerngedanke, warum wir, ich habe mich lange geweigert, mit Neil über TikTok zu sprechen und dann irgendwann hat er mir alles in Ruhe erklärt und ich musste das alles aufsaugen, was auch von einem 19-Jährigen, der hat mir alles erklärt. Oder nicht nur er, sondern sehr, sehr viele, Max Klonghoff auch, also viele Leute haben mir das erklärt. Und dann musste ich das ja auch erstmal verstehen. Und es ist halt so sehr anders, weil es halt auch nicht die Ästhetik mitbringt, die Instagram hatte, sondern...
Ja, davon muss man sich ein bisschen freimachen, ne?
Genau.
Also das ist vielleicht auch ein bisschen die Sorge, die viele Agenturen haben, sich in dieses Feld zu wagen, weil du kommst von so einem kreativen Exzellenzanspruch, Level und dann...
Zu Greenscreen-Videos.
Ja, genau.
Ja, aber es ist ja so. Und warum wir das mit Fypex gemacht haben, ist... Dass wir glauben, dass es eine Full-Service-Lösung braucht, die sowohl, und da sind wir wieder beim Thema Media einbucht. Pia Media ist die größte digitale Agentur Deutschlands, Media-Agentur Deutschlands. Die hat Zugriff auf Betas, die hat Zugriff auf Inventare, die vielleicht andere noch nicht angeboten bekommen. Gibt uns einfach eine Buying-Power, die wir nicht haben als kleine Agentur, ja, sondern die schleusen da die Millionen Euros in Media durch. Und auf der anderen Seite sind wir, die ganz eng mit TikTok arbeiten, ganz eng mit Creatern arbeiten, sehr viel Aufklärung für TikTok betreiben und Verständnis in den Markt bringen und mit unseren Kunden sprechen. Und sowohl bei Pia gibt es Kunden, die TikTok Media buchen wollen und dann mit uns sprechen über Creation, als auch bei uns gibt es Kunden, die natürlich auch Media buchen wollen. Mhm. Und da wir keine Media einbuchen wollen, weil haben wir lange genug gemacht, war das einfach ein sehr, sehr...
Wer Media verkauft, kann Content nicht beraten. Kann Media nicht beraten, gibt es ja so einen alten Spruch.
Ja,
ne?
finde ich gut, ja. Aber ich glaube, dass es auch bisher in der TikTok-Welt auch noch niemand so genau macht und das TikTok-Media-Game ist unfassbar, weil es gab in meiner Zeit noch keine Plattform, wo ich für 1 Euro TKP Reichweiten einkaufen konnte und auf einen 6 Sekunden TKP auch unter 3 Euro bleibe, wenn mein Creative gut ist. Und das war bei Facebook damals ein bisschen ähnlich am Anfang, als es kam und Insta, aber es war nicht so, weil Insta hat ja so lange gebraucht, bis die Anzeigen da waren, das war ja direkt teuer. Und deswegen ist das einfach ein Hebel, den Marken verstehen müssen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, vor 1,5 Jahren, dem Thema TikTok uns zu öffnen. Viele nehmen uns ja auch als TikTok-Agentur wahr, aber sind wir ja nicht. Ja? Also TikTok ist einfach nur ein Instrument des Orchesters, was du spielen kannst, wenn du halt die junge Zielgruppe erreichen willst. Mhm. Und du weißt selber, jeder 4. Nutzer auf TikTok ist über 25. Also es sind nicht nur noch Kids. Mhm. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Und
was ist das Erfolgsgeheimnis? Also wann mache ich als Brand, als Marketingverantwortliche, wann habe ich es verstanden, wie TikTok läuft? Also was ist ein Erfolgsfaktor auf TikTok?
Es ist super unterschiedlich, weil Marken ja auch TikTok ganz anders bespielen. Ne? Also es gibt 3 verschiedene Wege. Es gibt einmal, du setzt komplett auf Creator, wie wir das mit Jack Wolfskin machen. Mhm. Wir haben Leute rund um den Globus, die sowieso reisen. Die tragen halt unsere Klamotten und die bringen uns Content. Dann gibt's den Weg selber zu produzieren, eigene Faces auszubilden für TikTok, die von deinem POS Content machen, also wirklich selber. Oder halt die Mischform. Bei Aldi Süd machen wir, ist das eine Mischform. Wir haben einen Creator, mit dem wir langfristig arbeiten. Also ist auch ganz wichtig, dass man immer die gleichen Gesichter auf dem Kanal hat, weil dann haben die Leute wirklich auch den nie zu folgen. Ja. Also wenn der Chan seine wunderbaren Rezepte auf dem Chan der Koch seine wunderbaren Rezepte auf dem Aldi Süd Kanal rausfeuert, dann weiß ich, es gibt einen Grund, diesem Kanal zu folgen. Und andererseits sind Jesse und Isa die Gesichter des Aldi Süd Kanals und machen ganz viel Quatsch im Laden. Und das Schöne an so Läden ist natürlich, wenn man physische Orte hat, dass man sehr relatable Content machen kann. Also wir sind alle schon an der Kasse gewesen und haben uns gefragt, welche Kasse ist denn die schnellste? Mhm. Wir standen alle schon an der Kasse und haben ein Produkt doch wieder irgendwie in den Korb gelegt und wurden dann vom Marktleiter erwischt. Also man findet halt sehr, sehr viele Momente, wo Leute sich wiederfinden. Und das ist sehr, sehr wichtig für TikTok-Content. Relatable sein. Mhm. Und dann gibt es diese drei Wege. Und wenn man das aufgebaut hat und vor allem auch versteht, dass TikTok nicht eine Kampagne ist, sondern ein Kanal, den ich langfristig bespielen muss, dann hat man es verstanden. Also komm bitte nicht auf TikTok und bucht eine Hashtag-Challenge und geht wieder. Mhm. Wie es ein paar Kunden machen, ich nenne sie nicht, aber dafür ist das Potenzial zu groß. Mhm. Macht euch lieber Gedanken dafür, wie ich die 100.000 Euro für die Hashtag-Challenge einsetzen kann, um mir ein System zu bauen, was mich über die nächsten 6 Monate mit Content beliefert, mhm. weil hier sind die 10 Creator, die zu deiner Marke passen und die dir jetzt im Monat 2 Content-Assets anliefern für deinen Kanal mhm. und du baust organische Reichweite auf. Mhm.
Ich habe letztens einen schönen Begriff dazu gehört, ich glaube Narrative Experience, mhm. also im Sinne von mhm. erzähl doch die Geschichte weiter, ja. also sag nicht, wie du es vorhin gesagt hast, nach 6 Wochen ist wieder Schluss, ja. Kampagne vorbei, sondern die Zielgruppe dockt gerade mit dir an.
Genau.
Und dann schließt du den Laden schon wieder, wenn sie sozusagen gerade ja. warm geworden sind.
Ja. Ne? Finde ich das, eigentlich das ist eine Riesenchance für Marken.
Eine richtige Idee, ja, absolut. Total. Sag mal, nochmal ein anderer Blick so ein bisschen aufs Media-Business, mhm. weil das ist ja eure Heritage, die ja. Ursprungs-DNA. Mittlerweile seid ihr, ja, wie soll ich sagen, absolute Content-Kings. Aber was glaubst du mit Blick auf die jetzige Media-Agentur-Landschaft, was läuft da oder wo stehen sie im Game? Also
Media-Agenturen stehen erstmal sehr gut da, weil sie alle sehr viel Geld verdienen und gutes Business machen. Ja? Mhm. Also es sind einfach sehr gute Systeme, die einfach gebaut wurden über viele Jahre.
Sehr lukrative Systeme.
Sehr lukrative ja. Systeme, die auch ihre absolute Berechtigung haben, mhm. Weil das System momentan noch so ist, wie es ist, weil keine Kreativagentur sich mit Media beschäftigen will. Deswegen braucht sie Mediaagenturen. Die Mediaagenturen brauchen in Prozessen mehr Einfluss, brauchen mehr Beratung vom Creative am Anfang. Also ich finde, es gab selten die Cases, als ich noch in der Mediaagentur war, wo wirklich Kunden es geschafft haben, Kreativagenturen, Mediaagenturen nicht erst dran zu setzen, wenn das TVC-Storyboard fertig ist, sondern wirklich am Anfang die Frage zu stellen, was wollen wir eigentlich mal machen, Leute? Mhm. Also,
ja, weil ich meine, die Mediaagenturen sitzen ja auch auf einem Schatz von Daten.
Absolut.
Also
absolut.
Das eine ist, was du dir als Kreativagentur ziehen kannst an Insights und, aber der Schatz an Daten aus vergangenen Kampagnen, Kommunikationsmaßnahmen,
aktuellen,
ja, also genau, also größer
könnte
nicht sein. Wie
optimiere ich den Content?
Ja. Ich habe nur immer das Gefühl, die Mediaagenturen wollen den auch gar nicht so richtig nutzen. Also weil daraus
werden
auch
oft nicht
ja
gefragt.
Auch,
also so leid es mir dann tut, aber am Ende sind die Kunden schuld. Ja. Am Ende ist der Kunde schuld, selber schuld, weil ich baue eine Mauer um die Mediaagentur und die bucht am Ende nur einen und die redet mit keinem. Ich als Kunde muss das fordern. Das ist mein Job, die Leute an einen Tisch zu bringen und die Leute so an den Tisch zu bringen, dass alle respektvoll miteinander umgehen und nicht sagen, die Kreativagentur will nicht mit der Mediaagentur sprechen und vice versa, sondern ich als Kunde muss das hinkriegen. Und wenn die Agenturen das nicht machen, dann muss ich mir eine andere Agentur suchen. Es ist so. Weil nur wenn der Prozess von vornherein gemeinsam gedacht, von Anfang bis Ende, so funktioniert, wie er heute sollte, nur dann ist meine Kommunikation erfolgreich. Mhm. Und wenn ich das als Kunde nicht schaffe, dann bin ich als Kunde selber schuld.
Mhm. Und ich glaube, also um dich zu beruhigen, ich glaube, ganz häufig passiert das schon sehr viel besser als noch vor ein paar Jahren, ne, dass der Kunde auch diese Rolle wahrnimmt, mhm. die Leute an einen Tisch zu holen. Ich glaube, es ist immer noch die Frage, dass man zusammenarbeitet. Also ja. es ist sozusagen häufig auch so, wir informieren uns mal gegenseitig, was wir so
vorhaben. Hier ist ein Update.
Vorhaben. Hier ist ein Update. Ja. Also die Frage, wie bekommt man sich auch als Team aus Media- und Kreativagentur arbeitsfähig? Ja. Und andersrum höre ich auch ganz viel, dass in Media-Agenturen Leute sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich würde so gern mal zusammen mit den Kreativen überlegen, aber in unserem System ist dafür keine Zeit, keine Leidenschaft.
Ja. Sitzen sehr viele auch sehr kreative Menschen in Mediaagenturen, die halt selten gefragt werden, zu selten. Ja? Mhm. Und
nicht umsonst war es ja früher Teil der Kreativagenturen.
Als es lukrativ wurde,
hat es sich abgespalten.
Ja. Es wurde mir alles, am Ende ist Media halt King, wie du schon sagtest. Mhm. Und wenn du Content machst in der Mediaagentur, bist du immer nur ein ganz, ganz kleiner Teil von einem großen Rad. Und deswegen war das für mich dann irgendwann nicht mehr attraktiv. Aber wo Mediaagenturen stehen, ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr auf der Demexco auch gesagt, und da gab es Backlash von vielen, aber Mediaagenturen verdienen momentan ihr Geld A mit Beratung, das ist das Wichtigste, ja, aber verdienen auch ihr Geld über Trading, über Inventare. Ist ein offenes Geheimnis, muss man, aber ich glaube, dass in der Zukunft Mediaagenturen noch mehr über Daten kommen werden. Mhm. Das Händlersein ist die Aufgabe von Mediaagenturen. Ja? von Inventaren, von, aber auch von Daten. Und ich glaube, dass es in Zukunft Pitches geben wird in Media, wo es nicht nur darum geht, buch meine Media, sondern vermarkte auch meine Daten. Weil ich habe Kunde, habe Daten, und schauen wir uns Otto an als Case, die machen Geld mit ihren Daten. Und das werden immer mehr Kunden machen wollen. Und da werden die Mediaagenturen gefragt, weil wer sollte sonst gefragt werden, ja? Mhm. Die McKinseys reden darüber, dass sie es machen müssen. Aber die Mediaagenturen exekutieren es ja am Ende. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das etwas wird, was Mediaagenturen viel, viel mehr tun werden in der Zukunft. Mhm. Und das wird ihnen auch noch mehr Relevanz in den Prozessen geben. Weil wenn sie noch mehr mit den Daten handeln und sich irgendwie die Loyalty-Karten-Daten angucken und auch vermarkten müssen, dann haben sie eine andere Einflugschneise als das klassische Buch mal meinen TV-Spot ein. Mhm. Dann werden sie mehr zu Beratern, und ich glaube, das ist etwas, wo Mediaagenturen hingehen werden. Mhm. Vielleicht auch zu Datenhändlern, ja. Mhm.
Ja, das wäre eine schöne Zukunft, weil, wie du sagst, dann gibt's eben eine größere Daseinsberechtigung, genau, als das alleinige Einbuchen, weil da gibt's ja, glaube ich, auch Tendenzen, ne, dass das entweder andere Player machen, die auf den Markt kommen, ja, die da mit ein bisschen mehr Leidenschaft im Detail vielleicht unterwegs, ja, sind oder so, ne, und nicht einfach nur sagen, ja, wir haben hier einen Slot und der muss jetzt weg, so, genau, ungefähr. Ne? Genau. Ihr habt ja auch ein, ja, es ist ein Tool, es ist ein Produkt, aber eigentlich ist es, glaube ich, auch eine Tochter oder Schwester von Oderline, die ihr an den Start gebracht habt. Und zwar ist es der Ad-Scanner. Ich glaube, das ist vor allem der Marin, der sozusagen Profi in dem Thema ist. Magst du mal ein bisschen erzählen, was der Ad-Scanner ist, was er kann, was der Antrieb von dem Marin war, das an den Start zu bringen? Ja.
Also Marin hat das, sein Bruder hat das damals gegründet in Kroatien. Ist ein Startup, wir sind 70 Leute in Kroatien. Marin ist der CEO, und wenn jemand tiefergehende Fragen hat, der sollte auch mal lieber Marin fragen als mich. aber Adscanner ist...
Marin kann sich jetzt nicht retten vor den Fragen,
ja, nachdem du es erzählt hoffentlich. Hast. Hoffentlich. Ja. Adscanner, es geht uns darum, TV-Reichweiten-Messungen besser zu machen, eine Ergänzung zu den aktuellen Standards, die im Markt sind, zu sein. Wir können mit AdScanner 800.000 Haushalte von Vodafone tracken und können sozusagen die Nutzung sekundengenau ausweisen. Mhm. Ganz plain gesagt ist momentan ein Marktstandard ist AGF, Fallzahlen von 11.000 Haushalten. Wir bringen 800.000 Haushalte mit, also eine viel, viel größere Anzahl. Und das spiegelt auch so ein bisschen die Fragmentierung in der TV-Welt auch wieder, weil es natürlich so viele Sparsender gibt. Und es gibt ja wirklich, wenn man sich mal seinen TV-Kanal anguckt, früher wusste ich noch, da meine Mama und Papa immer, wir hatten so eine Senderliste, wo alle Sender drauf waren, 2ZDF und 7 ProSieben und so. Das kannst du heute gar nicht mehr machen bei den ganzen Sendern. Und dadurch, dass natürlich diese Fragmentierung so groß ist, ist natürlich auch der Need an Daten extrem wichtig, weil je geringer die Fallzahl, desto geringer auch die Menschen, die diese Sender gucken. Und da leisten wir Abhilfe und liefern zu den aktuellen Messmethoden eine Ergänzung, die eben helfen kann, zu verstehen, wie sind Audiences, wie bewegen die sich, wann schalten die schon ab, woher kommen die Audiences? Wir können wirklich sehr, sehr viel nachvollziehen und auch halt das mehr digital verstehen. Ich glaube, dass wir versuchen...
Das heißt, ihr macht auch eben nicht nur das lineare TV, sondern ganz klar den kompletten.
Ja, also es ist das lineare Signal, okay, ja, was rausgeht. Ja. Und wir messen das. Und das hilft dabei, Verständnis für diese Massen und Millionen, und TV ist nun mal immer noch das wichtigste Medium und baut am schnellsten Reichweite auf. Aber wir geben so ein bisschen noch mehr Messgrößen in den Markt, um auch Vertrauen auch in TV zu bekommen, und alle Kunden, mit denen wir arbeiten bei AdScanner, geben mehr Geld in TV aus danach, weil sie mehr Daten haben und mehr Bescheid wissen, weil es ist nun mal noch so, dass das TV noch in der Messung sehr so ist, wie es halt früher war, als wir noch weniger Sender hatten. Und wir leisten Abhilfe und helfen den Brand zu verstehen. Wir bauen auch eigene digitale Cluster, also Audiences. Wo erreiche ich wenig Seher, die sonst selten ins TV kommen? Und auf welchen Shows landen die? Joko und Klaas ist dann ein Beispiel. Also es gibt.
Also ihr erhöht die Qualität der, genau, Mediaschaltung im TV, indem ihr
mehr oder weniger. Die Qualität der Daten, ja, genau. Also ich kann nachvollziehen, wer Joko und Klaas guckt, aber auch, was gucken die noch? Mhm. Und wenn ich weiß...
Also die TV-Journey.
Genau, also genau, ja, okay. Also wir bringen das TV ins digitale Zeitalter. Mhm. Und das Gute dabei ist, dass Adscanner auch ein Open Source ist. Das heißt, wir machen das mit Vodafone, aber wir können uns auch Daten von Apps vorstellen, die irgendwann in unserem System mitspielen. Und auf einmal können wir sagen, dass eine große Fußball-Streaming-App auf einmal auch eine Quote bekommt oder vielleicht andersrum bekommt. Also, ich glaube, dadurch, dass wir diesen Schritt gehen, eröffnen wir dem Medium TV neue Wege, Messbarkeit zu bekommen. Mhm. Und die sind halt digital. Und machen wir uns nichts vor, es ist eine digitale Welt und alles wird digital und auch TV wird digital. Das lese ich auch jede Woche. Programmatic TV, Connected TV. Wir sind ein Player, der gerne mit ganz, ganz vielen Daten als Lösung sozusagen arbeitet und die TV-Welt ein Stückchen besser zu machen.
Das heißt, die Mediaagenturen sind noch nicht drauf gekommen.
Es ist seit 2014 gibt es Adscanner und es ist nicht so einfach, so ein Tool zu bauen, wie du dir vorstellen kannst. Es ist nicht so, ich habe hier Daten und let's go, sondern da steckt sehr, sehr viel Brain Power aus dem Team in Kroatien drin. Wichtig ist, wenn man messen will in GDPR-Räumen, braucht man eine Quelle, die GDPR-konform ist. Und das sind die Telcos, weil sie sozusagen den Weg zum Kunden haben und die Vertragsbeziehung mit dem Kunden haben. Und deswegen helfen Telcos uns dabei. Und genauso machen wir es in Kroatien und Österreich übrigens auch schon.
Und sind Mediaagenturen eure Kunden beim Adscanner?
Ja, absolut. Es gibt Fans, es gibt weniger Fans, aber auf jeden Fall sind Mediaagenturen Kunden und gucken rein und ziehen neue Erkenntnisse von den Daten für die Planung ihrer TV-Kampagnen.
Ja, spannend. Finde ich gut. Sag mal nochmal einen, jetzt mal so ein bisschen Themenbreak. Ne? Wir kamen ja so von Content zu Media ganz am Anfang ein bisschen über Oderlein konkret gequatscht. Oderlein Kultur. Mhm. Ihr seid 13 Leute, ihr habt keinen Bürostandort. Jetzt könnte man sagen, ja gut, remote, wo spielt das jetzt gerade eine Rolle? Ja. Aber ist ja nochmal was anderes, weil viele der Player kommen ja aus einer sehr starken Agenturkultur, Heritage, Agentur als Kulturstätte, Begegnungsort und so weiter. Und das gibt es bei euch nicht, weil ihr von vornherein, ja nicht virtuell, aber zumindest breit verteilt da, wo die Mitarbeitenden halt sitzen, aufgestellt seid. Wie habt ihr es geschafft, so eine Art Oderlein-Mindset, Kultur, Zusammenhalt zu schaffen?
Also am Anfang, als wir uns gegründet haben, war das ja wirklich auch Teil der Schlagzeile. Agentur ohne Büro öffnet, ne? Weil alle fragen, wer sitzt in Karlsruhe? Nee, das ist nur Mariens Briefkasten, wer wohnt da? Und deswegen war das für uns am 1.1. schon, also vor Covid, für uns klar, dass wir so aufgestellt sein wollen, weil wir bei unseren Familien sein wollen. Mhm. Der Nico wohnt in Berlin, Marien wohnt in Karlsruhe, ich in Essen. Mhm. Also es gibt no way, wie wir tagsüber
in dem Büro. Aber es gab keine Option, euch zusammenzubringen.
Keiner wird umziehen, ja. Das ist, und ich glaube, dass es einfach wichtiger ist, dass was die Mitarbeiter und Menschen wollen. Und wir sind in dem System sehr happy. Ich sage gar nicht, dass das für jeden so funktionieren muss. Mhm. Aber unser System stellt den Mitarbeiter in den Fokus und was der Mitarbeiter dann sozusagen machen will mit diesem System, ist ja ihm überlassen oder ihr überlassen. In Köln haben wir einen Space angemietet im Wertheim, wo drei von uns sitzen. Und das kann auch mal bald anders passieren, dass wir auf einmal Mitarbeiter in Hamburg haben, weil irgendwie die Leute ziehen um. Es gibt Leute bei uns, die arbeiten aus Südafrika. Jetzt gerade ist der Matthias und die Bonnie waren letzte Woche eine Woche in New York. Eigentlich sagen wir plus minus 3 Stunden Zeitzone. Könnt ihr arbeiten, wo ihr wollt. Die sind dann immer sehr früh aufgestanden und in den Early Meetings war dann immer der Sonnenaufgang bei denen.
Weil haben sie wenigstens viel von Meetings. Der Stadt mitbekommen.
Ja, absolut. Die haben dann immer um 16 Uhr schon irgendwie Zeit. Aber ich glaube, dass das nicht für alle einfach ist. Gerade wenn man vorher in einer Agentur war, wo diese Kultur einfach auch prägend ist, das so umzustellen.
Ja, oder wenn du jung bist, ne, und sagst irgendwie, das ist auch... Ja. Ich mag immer den Begriff der Familie nicht, ne? Aber es ist irgendwie Teil, ich habe Freunde da, ich hock ansonsten in meiner WG an so einem schlechten Stuhl am Esstisch und mir geht's dann eigentlich nicht gut. Ne? Ja. Also das verstehe ich schon auch. Insofern finde ich aber spannend zu sagen, wir sind so aufgestellt, aber jeder, der sagt, hey, lass uns doch Pop-Up-mäßig hier bei wo auch immer, Design Office,
jeder Spaces kann
oder so zusammentun und wir haben eine, keine Ahnung, 20er-Ticket oder was auch immer, das dann zur Verfügung zu stellen, aber auch zu sagen, organisiert es euch.
Genau.
Weil wenn ihr jemanden vor Ort habt, dann, wenn ihr es braucht, okay,
wenn ihr
dann
möchtet.
Finanzieren wir das und so. Es ist Teil der Kultur, aber wir geben sie nicht vor anhand eines Standorts.
Genau. Also jeder so, wie er sie möchte. Ich glaube, ich glaube, dass es bei uns speziell ist. Und wie gesagt, es ist gar nicht die eine Lösung, die für alle irgendwie gelten muss. Aber für uns funktioniert das dadurch, dass wir uns alle 2 Monate halt treffen in Offsites. Die darf dann immer einer organisieren. Mhm. Wir waren in ganz schönen Städten in Deutschland, wo man eigentlich nie hinkommt, so, wo man immer sagt, da will ich mal hin, aber geht man nicht hin, so Heidelberg, Baden-Baden.
Also wirklich, da will man hin. Nur nicht ja, so Ort, man wo hin. Man sagt, um Baden-Baden, Gottes Willen, ich wusste
ey, mega,
nicht,
dass, ja. Ne? Also, aber würde ich jetzt selber irgendwie als Touri da hinfahren? Nein, glaube ich nicht. Und deswegen versuchen wir immer so echt coole Orte zu finden. Und das geht immer so reihe um, die Offsite-Planung. Und deswegen waren wir jetzt letztens in Laax in der Schweiz, weil der Matthias ist Schweizer. Jeder organisiert das dann halt immer. Mhm. Und das sind die Kosten, die bei uns entstehen, die andere halt für Büromiete zahlen. Mhm. Die verlagern wir auf, wir sind 3 Tage zusammen irgendwo, machen immer einen Spaßtag, zwei Arbeitstage.
Na ja, gut, und ihr habt halt sehr fokussierte, ja, gemeinsame Quality-Time genau. An diesen Tagen. Ne? Anders super als wenn intensiv. Man im Büro nebeneinander hockt ja. Und das Gefühl hätte, man wäre beisammen,
genau.
Macht aber kaum was miteinander. Ne?
Also wenn, ich kann mich an Bürotage erinnern, wo ich auch nicht mit vielen unbedingt geredet habe, aber in diesen 3 Tagen sind nur wir da und wir reden den ganzen Tag und sitzen abends auch in der Bar und haben einfach eine gute Zeit. Also es ist halt sehr, sehr intensiv. Mhm. Und ich glaube, das fängt das ganz gut auf, dass wir diese Kultur nicht verlieren. Es ist anders, ich weiß. Und jeder muss sich darauf einstellen. Es gab auch Leute bei uns, die kamen damit nicht klar und wollten eher wieder in die klassische Agenturwelt zurück. Aber anders funktioniert unser System nicht.
Und das ist ja auch gut so, ne? Also ja. Ich finde, weil sonst neigt man dazu, dass alles gestreamlined ist, weil alle machen das, was man halt so macht.
Ja.
Das ist genauso wie so eine Wertediskussion, ne? Man sagt ja auch immer, Werte ziehen Menschen an und stoßen sie ab. Mhm. Gleichermaßen.
Absolut.
Aber du willst ja auch nicht alle Menschen, sondern du möchtest sozusagen auch ein spezielles Mindset anziehen. Und von daher ist es ja einfach eine sehr transparente Regel, die es bei euch gibt.
Genau.
Und was man daraus macht, ist einem selbst überlassen.
Genau.
Sag mal, wir sind so eingestiegen, ich habe ja gesagt, oder du hast es erzählt, schwierige Zeit zu gründen, sozusagen nach dem ersten GoDaddy Content Flight war dann sozusagen der Lockdown und viel Häschen vor der Schlange, Abwartetaktik. Jetzt habt ihr euch toll entwickelt, seid auf 13 Leute angewachsen, du hast gegründet oder ihr habt gegründet, gibt es irgendwas, wo du sagst, irgendwie, ja, das ist ein echtes, das ist mein Unternehmer-Learning, ja. Also das, wenn ich jetzt nochmal gründen würde, die Lernkurve habe ich jetzt, das würde ich anders machen, weil ich versuche auch immer, ne, dass wenn Leute Bock haben, in der Branche was zu gründen, dass sie sagen, danke Jan für den Insight, werde ich mir irgendwie in die Ohren schreiben.
Es gibt so viele Themen, die man heute vielleicht irgendwie anders machen würde. Aber eins ist, glaube ich, unterschätzt Buchhaltung nicht. kein Witz, ja. Also wir haben angefangen und da war der Mari noch alles gemacht. So, ja, kommen da so ein paar Rechnungen rein und dann bezahle ich die. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir halt mit einigen Kunden irgendwie 65 Tage Zahlungsziel haben und auf einmal Cashflow und also jetzt haben wir Leute dafür. Aber
habt ihr das ging so schnell. Also Dienstleistungen dann?
Ja, genau.
Bei eurer Größe habt ihr ja keinen eigenen Buchhalter.
Nee. Aber das ging so schnell, wie wir den Überblick verloren haben. Und am Anfang waren es von Marin irgendwie ein halber Tag, wie er alles machen musste. Dann wurde es ein ganzer. Und dann waren es auch mal 5 Tage von Marin. Und das ist Schwachsinn.
Ja, klar. Also, man kann andere Sachen viel
und das wissen. Problem ist, dass wenn du dann einmal da bist, das dann an jemanden zu übergeben, der das dann für dich macht, ist super hart, weil der Marin sich eigene Prozesse, wie er sich bei dem Telco-Unternehmen einbuchen kann und die Telco-Rechnung rausziehen kann. Und so. Der kennt alle Logins, die hat alle gespeichert und so. Das irgendwann zu übergeben, ist hart. Denkt das früh mit, die Prozesse, wenn ihr so wachsen wollt, dass ihr die gut outsourcen könnt, dass ihr es an jemanden gebt, der vielleicht nicht eine sehr, sehr essentielle, wichtige Person auch im Daily Business ist, sondern der euch halt früh hilft. Das glaube ich echt war so das größte Learning, weil das hat uns echt Nerven gekostet, Unterschätzt es nicht.
Glaube ich, total. Jetzt habe ich doch, ich habe gedacht, das wäre meine letzte Frage, war es aber nicht, weil eine Sache interessiert mich schon, das ist mir bei euch oder auch bei dir speziell aufgefallen, ihr macht ja auch ein sehr gutes, weiß gar nicht, ob ungewöhnliches, aber auf jeden Fall aufmerksamkeitsstarkes Eigenmarketing. Mhm. Also ihr habt ja selber, du sagst, Content is King und ihr setzt ja selber sehr stark auch auf Content-Formate. Mhm. Im Social Media habt diese 10 Minutes Inspirations und so weiter. Wie ist da eure Strategie? Wie geht ihr das an? Also habt ihr gesagt, wir machen jetzt mal eine Content-Strategie, dann entwickeln wir uns Formate und das ziehen wir so, ich meine, nach außen wirkt das mega professionell, vielleicht folgt das keinem großen Plan, aber ist ja schon mal gut, wenn es mir auffällt.
Ist schon mal gut, wenn du es siehst, das ist schon mal gut, dann hat es schon mal seinen Zweck erfüllt. Für uns war ganz schnell klar, dass LinkedIn eine Plattform ist, die sich sehr, sehr entwickelt und dass Plattformen mit Content gefüllt werden müssen. Und am Anfang gibt es großes Vakuum an Content und viele User. Und deswegen war für uns sehr schnell klar, dass wir sehr viel Content machen wollen. Ich würde gar nicht sagen, dass wir so unbedingt Kunden groß über LinkedIn direkt gewinnen, aber dadurch, dass man eine kleine Agentur ist, schreibt ja auch sonst keiner über einen am Anfang. Ne? Also der
Horizont. Ja gut, ihr seid eure eigenen Creator geworden, ne?
Genau.
Ja.
Und das ist genau das, was wir unseren Brands predigen. Mhm. Werde Publisher, werde Creator, müssen wir auch vorleben. Und das war so ein bisschen auch unser Gedanke, dass wir das von Anfang an uns halt dafür Zeit nehmen und das wichtig ist für uns. Und bei uns muss keiner posten, der bei uns arbeitet. Nico, Alina und ich haben das einfach in unseren Tagesablauf sehr integriert. Und es folgt dem Plan, darüber zu reden, welche Haltung wir haben, ja, was wir uns beschäftigt, was Cases sind, die wir gut finden. Und ich glaube, das funktioniert halt ganz gut. Wenn du es mitbekommst, ist schon mal gut. Und ich glaube, das müssten halt viel mehr kleine Agenturen machen, weil das halt insbesondere für kleine Agenturen ein Weg ist, Gehör zu bekommen und Reichweite zu schaffen, weil wir sind halt kein Jungformat, wo über jede Arbeit geschrieben wird, sondern wir sind eine kleine Bude und wir bauen dann eine PM und müssen irgendwie beten, dass mal irgendwo eine Clipping bei rauskommt.
Ja, ja, klar. Naja, und man gewinnt ja ein Gefühl für euch, ne? Also ich finde, die Haltung, die Werte, das Mindset, das kommt ja über euren Content sehr viel besser zur Geltung, als das jede veröffentlichte, abgeschriebene Pressemitteilung so tun könnte, weil das halt schon so ein bisschen Verlautbarungsjournalismus ist.
Absolut.
Und so hat man ein Gefühl für Oderlein. Ja. Also geht mir zumindest so.
Das war schon ein wichtiger Hebel für uns, insbesondere in der Gründungsphase war das schon echt sehr wichtig für uns.
Aber guck mal, haben wir doch noch ein zweites Learning mit rausgeschlagen.
Ja, sehr gut.
Super, also Buchhaltung und eigener Content-Creator auf LinkedIn. Ja, genau. Top, Jan, ich danke dir.
Vielen lieben Dank, Kim.
Hat total Spaß gemacht.
Von diesem Messetrubel mal rauszukommen.
Jetzt zurück auf die Messe. Also wenn die Leute das hören, ist die Messe natürlich lange vorbei.
Klar, aber es ist trotzdem wild. Ja. Es ist wild da drüben. Also 75.000 Leute, Schlangen, also wirklich auch Situationen. Man braucht eine Stunde von A nach B. Also das ist unfassbar. Ja. Es ist riesig.
Okay, dann bleiben wir noch hier und trinken noch.
Ja, lieber das. Ja. Aber Glückwunsch ans Team. Unfassbare Messe. Also es ist crazy, was da drüben los ist.
Krass. Vielen Dank.
Danke dir, Kim.